Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, schönen guten Abend. Mit der WM-Pleite vor 2 Jahren und mit dem historischen 0:6 gegen Spanien vor 2 Wochen hat Joachim Löw viel Kredit verspielt. Doch er will und darf Trainer der Nationalmannschaft bleiben. Darauf hat sich das Präsidium des Deutschen Fußballbundes heute frühzeitig festgelegt, 4 Tage vor der eigentlich für Freitag terminierten Krisensitzung. Tim Brockmeier berichtet.
Der Bundestrainer erhält damit vom Deutschen Fußballbund auch nach der geschichtsträchtigen 0:6 Niederlage in Spanien weiterhin das Vertrauen. Löw soll die Nationalmannschaft bei der EM 2021 zum Erfolg führen. Nach tagelangem Schweigen in seiner Heimat im Schwarzwald war Löw am Mittag überraschend in der DFB-Zentrale erschienen und mit einigen wenigen, aber zentralen Entscheidern wie DFB-Präsident Keller, Vizepräsident Koch oder Nationalmannschaftsmanager Bierhoff zusammenzutreffen. Nach einer dann anschließenden Telefonkonferenz mit dem DFB-Präsidium gab der Verband dann per Pressemitteilung bekannt, es geht weiter mit Löw. Offenbar war es dem Bundestrainer gelungen, die Spitze des Verbandes einmal mehr von seinen Qualitäten zu überzeugen, was der DFB in der Pressemitteilung wie folgt ausdrückte. Es besteht die feste Überzeugung, dass Löw erfolgreiche Spiele und Ergebnisse liefern wird. Der Bundestrainer wird alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um mit der Mannschaft eine begeisternde EM 2021 zu spielen. Die EM im kommenden Jahr wird somit für Löw das 7. große Turnier als Chefcoach. Mit seiner jetzt mehr als 14-jährigen Amtszeit ist er der dienstälteste Nationaltrainer weltweit.
In der 2. Fußball-Bundesliga hat sich Bochum in die Spitzengruppe vorgespielt. Nach einem 5:0 Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf ist der VfL nach 9 Partien Tabellenzweiter. Der Spielbericht von Marc Eschweiler.
Das war ein weiteres Ausrufezeichen des VfL Bochum, allerdings begünstigt durch eine Entscheidung in der 3. Minute, die zwar korrekt war, aber hart für Düsseldorf, denn es gab Rot gegen Düsseldorfs Pettersson und Elfmeter für Bochum. Blum verwandelte Düsseldorf also fast die ganze Partie in Unterzahl und das war vor allem dann in der 2. Halbzeit eine leichte Aufgabe für die Bochumer, die noch 4 weitere Treffer erzielten. Tesche per Kopf, Jui per Doppelpack und in der Nachspielzeit Pantovic zum 5:0 für Bochum.
Wenn vor Gericht jemand für tot erklärt wird, der gar nicht tot ist, dann spricht das nicht gerade für gründliche Ermittlungen. Passiert ist das der Ethikkommission des Fußballweltverbandes FIFA. Deren Job ist es zum Beispiel, gegen korrupte Funktionäre zu ermitteln, und zwar unabhängig. Doch mit dem fälschlich Totgesagten und mit anderen Eigenartigkeiten nährt die Ethikkommission einmal mehr den Verdacht, dass sie genau so arbeitet, wie es Verbandspräsident Gianni Infantino in den Kram passt. Thomas Kistner berichtet.
Es geht um die WM 2006 in Deutschland, mutmaßlichen Stimmenkauf und um die mysteriöse Millionenzahlung. Auch die Ethikkommission untersucht, was damals geschehen ist. Doch eine der Schlüsselfiguren hat sie nie befragt. Ex-FIFA-Vorstandsmitglied Mohammed bin Hammam. Der Katarer hatte die verdächtigen 6,7 Millionen Euro empfangen und weiterverteilt. Warum bin Hammam nie befragt wurde, darauf geben die FIFA-Ethiker jetzt eine neue, merkwürdige Erklärung ab. Er sei 2012 für alle Fußballtätigkeiten gesperrt worden. Er unterstehe somit nicht mehr der FIFA-Gerichtsbarkeit. Die Behauptung erstaunt schon deshalb, weil die FIFA-Ethiker selbst bin Hammam in ihrem Untersuchungsreport als Haupttäter bezeichnen. Weshalb soll ein Haupttäter, der zudem Schlüsselzeuge in der WM 2006-Affäre ist, nicht befragt werden dürfen? Was hat eine Sperre, die er wegen einer ganz anderen Bestechungsaktion 2011 erhalten hatte, damit zu tun? Der Bitte, ihr Verdikt anhand des Ethikcodes zu untermauern, kam die FIFA nicht nach. Es ist im Regelwerk auch nicht erkennbar. Im Gegenteil, der Code ordert die Mitwirkung aller Fußballoffiziellen und hält die Verbände sogar zur Durchsetzung von Ethikentscheiden in ihren Hoheitsgebieten an. Das ist besonders heikel im Fall bin Hammam. Er lebt in Katar, dem Veranstalterland der WM 2022. Dessen Schutz vor Strafprozessen ist der FIFA offenbar ein so wichtiges Anliegen, dass sie schon selbst eine Klage zurückzog, im Kontext einer Affäre um WM-Fernsehrechte. Was die Nichtbefragung bin Hammams zur WM 2006 angeht, da hatten die FIFA-Ethiker in einer Anhörung zuvor schon eine weitere, noch viel erstaunlichere Begründung geliefert. Er sei tot, erzählten sie da. Ist er nicht. Erst Tage später räumten die Ethiker ein, dass ihnen eine Verwechslung mit einem anderen Ex-FIFA-Vorstand unterlaufen sei, der jedoch bereits lange verstorben war und nichts mit der WM 2006-Aktenlage zu tun hat.
Die Zweifel an der FIFA-Ethikkommission wachsen, Thomas Kistner berichtete. Bei Sportgroßereignissen wie zum Beispiel Olympia sind explodierende Kosten nichts Außergewöhnliches, sondern eher gang und gäbe. Das gilt auch für die Sommerspiele, die eigentlich dieses Jahr in Tokio hätten stattfinden sollen. Durch die Corona-bedingte Verlegung auf nächstes Jahr steigen die Kosten nach Informationen japanischer Medien um weitere 2,4 Milliarden Euro an. Dazu aus Tokio Katrin Erdmann.
Der größte Batzen, umgerechnet etwa 1,6 Milliarden Euro, entsteht durch den Aufschub der Olympischen Sommerspiele um ein Jahr nach hinten. Das Hygienekonzept und besondere Vorsichtsmaßnahmen durch die Corona-Pandemie schlagen zudem mit weiteren umgerechnet rund 800 Millionen Euro zu Buche. Das berichtet die japanische Agentur Kyodo News. Das Geld wird nach Angaben der Veranstalter unter anderem für zusätzliches Personal, Transportmöglichkeiten und Testkapazitäten benötigt. Einen ersten Vorgeschmack darauf dürften die Testwettkämpfe werden. An einigen, darunter Schwimmen und Volleyball, sollen nach bisherigen Planungen möglichst auch Athletinnen und Athleten aus dem Ausland teilnehmen können. Unklar ist bisher, wie sich das Tokio 2020 Organisationskomitee, die Stadt und die Landesregierung die Zusatzkosten aufteilen werden. Sicher scheint nur eines: Auf die eine oder andere Weise wird es wohl die Steuerzahler in Japan treffen. Die Olympischen Spiele sollen am 23. Juli, die Paralympics am 24. August in Tokio beginnen.
Wie weit darf der Drill im Sport gehen? Vor allem im Turnen wird diese Frage diskutiert, seit Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Ländern über psychische und teilweise auch körperliche Gewalt durch Trainer und Trainerinnen berichten. Mit ähnlichen Vorwürfen sind am Wochenende in Deutschland Weltmeisterin Pauline Schäfer und 5 weitere Spitzenturnerinnen an die Öffentlichkeit gegangen. Ihre Anschuldigungen richten sich vor allem gegen eine Trainerin am Olympiastützpunkt Chemnitz, die die Vorwürfe bestreitet. Andrea Schildke aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hofft in ihrem Kommentar, dass die Aussagen der Sportlerinnen zu Veränderungen im Sport führen.
Respekt und Hochachtung vor der Leistung der jungen Frauen. Wie schwer muss ihnen der Gang an die Öffentlichkeit gefallen sein? Wie sehr mussten sie ihren Mut zusammennehmen? Wie stark mussten sie sein und wie groß die seelischen Verletzungen, die sie dazu getrieben haben? Pauline Schäfer und ihre Schwester Helene schreiben in den sozialen Medien von Entmündigung, Unterdrückung, Erniedrigung, Manipulation, Psychoterror. All das hätten sie als normal empfunden. Für den Erfolg seien sie bereit gewesen, Opfer zu bringen. Sie hätten lange gebraucht, um zu verstehen, dass ihre persönlichen Rechte täglich missachtet und körperliche Grenzen gänzlich ignoriert worden seien. Mit ihren Vorwürfen sind die deutschen Athletinnen nicht allein. Seit dem Sommer steht die zum Teil menschenverachtende Trainingskultur im Turnen weltweit in der Kritik. Auslöser war ein Dokumentarfilm mit Berichten über sexualisierte, aber auch emotionale und körperliche Gewalt. Turnerinnen aus der Schweiz, England, Australien, den USA oder den Niederlanden öffnen sich seitdem in den sozialen Medien, darunter auch Olympiamedaillengewinnerinnen. Sie berichten von Training unter Schmerzen und mit gebrochenen Knochen, von Essensentzug, massiven Essstörungen, Selbstverletzungen, Beleidigungen und Beschimpfungen. Alles für den Erfolg. Wie ihre internationalen Kolleginnen haben Pauline und Helene Schäfer und 4 weitere aktive oder ehemalige Turnerinnen viel riskiert. Sie nehmen in Kauf, nun möglicherweise als Nestbeschmutzerinnen beschimpft zu werden, in Ungnade zu fallen oder gar für die nächsten sportlichen Großereignisse unter Vorwänden nicht nominiert zu werden. Dass sie dennoch den mutigen Schritt gewagt haben, ihre Stimme zu erheben, macht sie zu Vorbildern. Sie sind die mündigen Athletinnen, von denen Sportfunktionäre so gerne sprechen. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit haben sie Verantwortung übernommen, in ihrer Sportart etwas zu verändern. Sie haben kritikwürdige Strukturen aufgezeigt und die Verantwortlichen veranlasst, diese zu untersuchen. Der Deutsche Turnerbund hat bereits eine unabhängige Kommission eingesetzt, will die Vorwürfe aufarbeiten. Trotz allem lieben wir das Turnen, schreiben die Schäfer-Schwestern und berichten von dem Training auf Augenhöhe, das sie inzwischen erleben. Mit ihren Aussagen wollen sie auch andere Athletinnen und Athleten ermutigen, sich mitzuteilen. Pauline Schäfer und ihre Mitstreiterinnen haben den Anfang gemacht. Jetzt ist die Chance, etwas zu verändern. Nicht nur in der Sportart Turnen.
Andrea Schildke kommentierte. Zu den Gewaltvorwürfen finden Sie auf deutschlandfunk.de/sport und in der kostenlosen App DLF Audiothek ein Interview mit Alfons Hölzel, dem Präsidenten des Deutschen Turnerbundes. Ein Ergebnis aus dem Handball haben wir noch zum Abschluss von Sport aktuell. Die Rhein-Neckar-Löwen bleiben in der European League unbesiegt. Die Mannschaft setzte sich in der Nachholpartie vom zweiten Spieltag beim ungarischen Vertreter Tatabánya KC mühelos durch mit 32-26. Damit führen die Rhein-Neckar-Löwen ihre Gruppe mit 3 Siegen aus 3 Spielen weiter an. Die Partie hätte eigentlich Ende Oktober stattfinden sollen, musste aber wegen diverser Corona-Fälle beim Gegner verlegt werden. Ich bin Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Abend noch. Tschüss.